Emotionalität des Films, die Emotionalität der Figuren, die trägt universell. Also da muss man nicht mit Ed und Edda aufgewachsen sein und bei jedem Parkbesuch das typische Bild als Kind mit denen gemacht haben, um mit Ed und Edda in diesem Film mitzufühlen und auch die Geschichte mitzugehen. Und das ist auch so das Feedback, das man immer wieder bekommt. Also wie sehr wir es geschafft haben aus diesen Maskottchen. Und ne, Maskottchen sind ja per Definition eher glatt und oberflächlich in Anführungszeichen, richtige Charaktere zu machen.
The World Beyond. Michael Mack in his Emotioneers of Tomorrow. The Mack One Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The World Beyond. Ich bin Ihr Host, Michael Mack. Es ist mir wie immer eine große Freude, euch auf dieser Reise in die Zukunft von Technologie, Kreativität und immersiven Erlebnissen zu begleiten. Direkt hier aus dem Herzen des Europaparks. Heute haben wir einen Gast, der hilft, die Geschichten und Figuren der Mack Magic zum Leben zu erwecken, wie sie in unseren Medienproduktionen und im Park zu erleben sind. David Genutes heißt der gute Storyteller von Mack Magic. Herzlich willkommen, Herr Genutes.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Er ist der kreative Kopf hinter vielen transmedialen Geschichten, die uns im Europapark, aber nicht nur im Europapark, sondern darüber hinaus in Büchern, Comics, Filmen, Games, VR-Erlebnissen und bald auch weltweit auf der Kinoleinwand in fantastischen Welten entführt. David Genutes ist Storyteller, Autor und maßgeblich verantwortlich für die Stoffentwicklung bei Mack Magic. In einem feinen Gespür für emotionale Tiefe, dramatischer Struktur und zukunftsgerichtetes transmediales Erzählen prägt er die eigene Handschrift des Hauses Mack mit. Herr Genutes, Sie kennen ja den Podcast schon ein bisschen länger. Insofern sind Sie bereit für unsere vier Anfangsfragen?
Klar.
One.
Was ist stärker, eine gute Figur oder eine gute Welt?
Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Man braucht beides, damit eine Story funktioniert.
Two.
Stift und Notizbuch oder KI-Tool? Womit starten Sie eine neue Idee?
Ah, mit einem langen Spaziergang und Gedanken und dann der Stift kommt erst nachher, die KI erst ganz, ganz spät.
Three.
Welcher Film würden Sie gerne selbst geschrieben haben?
Ach, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich Conan der Barbar, weil da so wenig Dialog ist und man da weniger Arbeit hat.
Four.
Was ist Ihr persönlicher kreativer Kraftort? Der Ort, an dem Sie am besten denken können?
Ah, wahrscheinlich der Wald beim Spazieren tatsächlich.
Super, vielen Dank. Ja, Grand Prix of Europe. Unser erster, und ich sage ganz bewusst unser, weil Sie natürlich einen maßgeblichen Erfolg daran haben, die Geschichte mitentwickelt zu haben, aber auch natürlich andere Kollegen wie Tobias Mundinger, der ja schon ein paar Geflüster das Beste zum Film gegeben hat. Es ist ein Team-Effort gewesen, dass wir heute hier stehen, wo wir sind. Aber wie kam es denn eigentlich dazu, dass ein Storyteller überhaupt den Weg in einen Freizeitpark findet? Also braucht das wirklich so jemanden wie Sie bei uns in der Mack One?
Ja, ich würde natürlich sagen, immer unbedingt. ich denke, wenn man sich den Park und auch so die Entwicklung des Parks anschaut, dann sprechen wir auch immer viel darüber, dass ja die Familie Mack eigentlich schon immer Geschichtenerzähler waren. Also ganz stark natürlich über Ulrich Damrau, der über die europäische Kulturgeschichte eigentlich den Park in seinem Konzept mit Europa dem diese Form gegeben hat. Und ich denke, das ist einfach nur eine konsequente Weiterentwicklung von dem, was Sie hier schon immer machen, dass wir jetzt eben auch eigene Geschichten erzählen, Geschichten, die eben nicht nur aus dieser europäischen Tradition kommen, aber ganz stark darauf basieren. Und deshalb ist das einfach so ein grandioser Ort, um Geschichten zu erzählen. Und deshalb würde ich immer sagen, wir brauchen Geschichtenerzähler, ob jetzt im Design, ob in der Dekoration, ob in den Shows oder eben bei uns, die wir auch Medienprodukte entwickeln, um diese Tradition fortzuführen und auch auf ein nächstes Level zu bringen.
Jetzt sind Sie haben den Ulrich Damrau ja gerade zitiert, jetzt sind Sie ja kein klassischer Architekt und sind meiner Frage auch ein bisschen ausgewichen. Wie kamen Sie denn dazu, überhaupt aus dem hohen Norden in den Süden zu kommen? Böse Zungen behaupten ja, es wäre maßgeblich die Frau schuld gewesen, die ja unbedingt näher an Rom wohnen wollte.
Ja, absolut.
Aber das haben Sie ja alles erst gelernt, seit Sie bei uns sind. Kannten Sie denn den Freizeitpark davor? Oder weil es hört jetzt logisch an, dass natürlich Ulrich Damrau mal da war und dann kommt automatisch ein Storyteller. Aber ganz so war es ja nicht, oder?
Nee. Nee, aber das ist ja quasi der zweite Teil der Antwort, kann man sagen. Also was braucht so jemanden? Ja, weil das die Tradition fortsetzt. Und wie kommt es dazu, dass ich derjenige bin? Mich hat eigentlich schon immer, auch seit dem Studium, fasziniert, Geschichten in verschiedenen Formaten zu erzählen. Also zu sagen, ich bin nicht nur der klassische Buchautor oder ich mache nicht nur Theater oder ich mache nicht nur Film, sondern ich möchte eigentlich alle Wege ausprobieren, um Geschichten zum Leben zu erwecken. Und was nun mal im Freizeitpark so einzigartig ist, ist, dass man durch die Geschichten durchlaufen kann und dass man diese Geschichten, dass die hier Gestalt annehmen. Ne? Also wenn ich ein Buch lese, dann passiert das vor meinem inneren Auge. Hier, wenn wir zum Beispiel unsere Voltron-Story gemacht haben, dann kann ich auf einmal in das Labor von Nikola Tesla selber reingehen. Und das ist, glaube ich, dieser besondere Twist im Freizeitpark, der mich so angelockt hat.
Hand aufs Herz, viele Ihrer, sag ich mal, Mitkollegen, Kommilitonen oder ich sag mal auch im Kulturbereich, wir sehen es immer wieder auch so ein bisschen bei einem Hagen Wiest, der ein müdes Lächeln von seinen Sternekoch-Freunden bekommen hat und hat gemeint, auch jetzt machst du für eine Euromaus Currywurst und Pommes. Es gibt ja doch schon ein bisschen Vorurteile in der kulturschaffenden Welt gegenüber, sag ich mal, dem seichten Unternehmen oder dem seichten Unterhaltung eines Freizeitparks. Können Sie da mal eine Lanze dafür brechen, auch für Ihre Kollegen da draußen und sagen Sie, Mensch, so hätte ich es mir gar nicht vorgestellt oder wussten Sie das von Münster immer schon, dass hier auch ein Stück weit Kultur geschrieben wird?
Ja, ich bin, glaube ich, ein Stück weit einfach infiziert, auch schon vom ganzen Werdegang her und vom ganzen Studium her für das, was man Entertainment nennen kann oder auch popkulturelles Storytelling, weil wir, es ist eigentlich seit Jahrzehnten gang und gäbe, auch, sagen wir mal, in der Literaturwissenschaft oder in der Medienwissenschaft eben nicht nur die Hochliteratur, die Goethes und Dantes dieser Welt zu studieren, sondern Umberto Eco hat als Uniprofessor schon vor Jahrzehnten lange Aufsätze über James Bond oder so geschrieben. Also ich glaube, da bin ich von Hause aus immer schon infiziert gewesen und habe keine Berührungsängste. Und tatsächlich gibt's sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die das ganz, ganz ähnlich sehen. Es gibt natürlich immer noch so ein bisschen die diesen Kulturdünkel haben und sagen, wir müssen diese Unterscheidung aufrechterhalten zwischen hoher Kultur und so der Unterhaltung. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, die zeigen und die auch hier bei uns zeigen, dass das eine schon immer das andere inspiriert und infiziert hat. So aus meiner Geschichte, ich habe ja auch italienische Literatur studiert, sowas wie ein Dante wäre nicht möglich gewesen, wenn der sich nicht mit dieser Unterhaltungskultur seiner Zeit beschäftigt hätte. Deshalb, das eine bedingt das andere schon immer. Und was hier passiert, ist eben genau diese Durchmischung, ne? Also europäische Kulturgeschichte von Ulrich Damrau hergebracht, aber auf eine Weise erzählt und auf eine Weise erlebbar gemacht, die ganz breit ansetzen kann. Das ist das Tolle.
Also könnte man Sie den Jeff Koons der Freizeitpark-Literatur nennen, oder?
Das ist natürlich, wäre natürlich mir eine Ehre. Vielleicht bin ich noch nicht ganz da, geben Sie mir noch 5 Jahre.
Super. Sie haben es gerade schon erwähnt, transmediales Storytelling, so ein Buzzword in der heutigen Zeit. Jetzt macht die MagMagic ja mehr als nur einen Kinofilm. Sie haben es als etwas Spannendes, als etwas, das Sie interessiert, beschrieben. Wie weit reicht denn dieses Medium in einem Freizeitpark? Ich könnte es natürlich jetzt aufzählen, dass es Bücher, Comics, Games, Virtual Reality. Muss man denn Dinge anders entwickeln wie außerhalb eines Freizeitparks? Oder was ist und bedeutet für Sie transmediales Storytelling?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, über die man jetzt stundenlang philosophieren könnte. Ich glaube, für mich ist es im Kern immer so diese Idee, dass man eine Geschichte von allen Seiten erlebbar, ja, verstehbar, greifbar, fühlbar machen will. Also ich glaube, ganz, ganz zentral bei uns, die wir ja nun nicht irgendwie im Park selber lange Geschichten erzählen können, ist so immer so die zentrale Emotion, ne? Also dieses zentrale, im Film geht es ganz stark um Eddas Traum, um die Möglichkeit, Dinge zu erreichen, die bisher auch vielleicht noch niemand erreicht hat in der Form. Und diese zentrale Emotion, die muss eigentlich in jedem Medium immer wieder transportiert werden und erlebbar werden. Und dann hat einfach jedes Medium seine eigenen Regeln. Und das Schöne ist, dass das Medium ja ein Stück weit auch die Geschichte formt. Also wir haben jetzt das Grand Prix Adventure gemacht zum Film. Und da ist das Medium ja die Attraktion, in der man schießt. Und auf einmal mussten wir uns überlegen, naja, im Film fahren sie halt Rennen, aber warum schießt man denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja gut, weil sie Energie sammeln müssen. Und plötzlich entsteht in dieser Storywelt, die schon ganz anders definiert war, nochmal ein ganz neuer Aspekt, den wir dann wieder weiterentwickelt haben bei Julbi, wo wir auch Energie sammeln. Das heißt, dass das jeweilige Medium oder im Fall Freizeitpark dann auch die Form der Attraktion inspiriert dann wieder ganz neue Entwicklungen in der Story. Und das macht so lebendig.
Sie sprechen bereits über den Film Grand Prix of Europe, steht ein bisschen weiter in meiner Notizblöckchen, aber wenn Sie es gerade schon erwähnt haben, nehmen Sie doch mal unsere Zuhörer mit, wie kam es denn überhaupt zu diesem Film Grand Prix of Europe? Was ist die Idee dahinter und warum braucht ein Freizeitpark jetzt auch noch einen Kinofilm?
Ja, also ich glaube, das ist ja schon ein lang gehegter Traum auch von Ihnen und sagen wir mal von Ihrem Hauptmitstreiter in der Sache, dem Tobias Mundinger gewesen, zu sagen, okay, wir haben unsere Figuren, aber unsere Figuren sollen eben nicht nur die Maskottchen im Freizeitpark werden, sondern sie sollen einen Charakter bekommen. Also sie sollen echte Figuren werden, statt nur sozusagen die, wenn man so ein bisschen despektierlich sagen will, die Grüß-Auguste. Ne? Und das heißt, so diese ganze Entwicklung, die sie gemacht haben, auch bevor ich dann da war, zu sagen, wir machen Kurzfilme mit denen, wir geben denen eine Persönlichkeit, die dürfen jetzt auch in Geschichten auftreten. Das ist so, wie ich das ja auch in vielen Gesprächen erfahren habe, eigentlich immer so diese Wurzel gewesen, zu sagen, wir gehen jetzt auch weiter und wir gehen weltweit auf die Kinoleinwände und geben mit diesem Kinofilm dem Park auch eine unheimliche Strahlkraft. Ja, und dann erinnere ich mich, als ich vor inzwischen ja auch 5,5 Jahren dazugestoßen bin, war wirklich das allererste, was sie mir geschickt haben, die ersten Konzepte zum Film. Also so, ja, könnten Sie dem bitte mal einen Blick darauf werfen und mir so Ihre Einschätzung geben. Und von Anfang an meiner Tätigkeit hier in den letzten 5,5 Jahren hat dieser Film uns immer begleitet. Und von diesen ersten Konzepten, so viel kann ich, glaube ich, verraten, ist eigentlich gar nicht mehr viel übrig. Es ist jetzt eine ganz andere Story, es hat sich entwickelt. Wir haben mit vielen Autoren gebrainstormt, immer wieder Kreativmeetings gemacht und gesagt, naja, was ist denn eine Geschichte, die auch unsere Essenz transportieren kann, also das Europäische transportieren kann, aber auch diesen Traum, immer wieder was Neues zu wagen, transportieren kann, aber auch diese Lust an der Geschwindigkeit, am Adrenalin. Und dann ist eben unser über viele, viele Drehbuchversionen, viele verschiedene Stoffe, unser Film in der jetzigen Form herausgekommen mit dem großen Rennen. Ich glaube, wir haben eine Geschichte gefunden, die all diese essentiellen, zentralen Emotionen, über die ich vorhin gesprochen habe, auf die Kinoleinwand bringt.
Wenn jetzt die Zuhörer, die vielleicht noch nicht so involviert sind in der Entwicklung eines Kinofilms oder viel über den Film wissen, könnte man ja auch von außen ihn als Marketing-Tool oder Marketingmittel für das 50-jährige Geburtstag sehen. Also mein Vater hat ja in der Entwicklung, wie Sie wissen, gefragt, inwieweit er denn auch im Film vorkommt. Ihn haben wir jetzt gestrichen, aber wie viel Themenpark-Erlebnisse fließen denn oder wie viel Europapark, sagen wir es mal so, ist denn in den Film eingeflossen? Wie viel Geschichte des Europaparks ist in diesem Film drin und hat er irgendwie auch Bezüge zur Familie Mack oder ist es jetzt wirklich nur die Charaktere?
Ja, ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir ganz, ganz sorgfältig abgewogen haben. Weil der, genau wie Sie es gesagt haben, ist ja dieser Vorwurf der Schleichwerbung liegt ja immer ein Stück weit in der Luft. Gleichzeitig möchten wir aber schon das transportieren, was für uns essentiell wäre. Also ne, würde jetzt keinen Sinn machen, einen Film zu machen, der gar nichts mit der Freizeitpark-Tradition zu tun hätte. Insofern haben wir geschaut, dass wir doch die Schausteller-Tradition mit reinbringen darüber, dass unsere Edda, die ja die Protagonistin des Films ist, zusammen mit Ed, dass Edda auf einem alten Jahrmarkt aufgewachsen ist und auch im Film durch das Rennfahren den alten Jahrmarkt vor dem Ruin retten will. Und da ist einfach ganz viel von der Schausteller-Tradition drin, aus der ja auch ihre Familie kommt. Ne? Also die ganze Geschichte von Waldkirch, von Mack Rides, die engen Beziehungen zu den Schaustellern, die Fahrgeschäfte, die einen oder anderen werden da im Film auch Bezüge wiedererkennen. Das ist das eine. Und dann, wie gesagt, das andere ist, glaube ich, diese Europapark- und Mack-DNA, die auch die Liebe zum Adrenalin, die Liebe zur Geschwindigkeit. Und ein dritter Punkt, den wir reingebracht haben und der vielleicht ein bisschen subtiler ist als diese relativ offensichtlichen Sachen, ist, glaube ich, so die ganze Verhandlung von Generationenwechsel. Also ne, sie sind jetzt dann doch in der achten Generation. Jede Generation bringt wieder einen neuen Aspekt rein. Und das findet man, wenn man genau hinschaut, im Film auch wieder, weil Edda sich eben auch mit ihrem Vater sehr produktiv auseinandersetzt, würde ich jetzt mal sagen, der vielleicht ein bisschen vorsichtiger sagt, naja, der Jahrmarkt steht im Vordergrund, aber Edda sagt, nein, ich habe den großen Traum vom Rennfahren. Das heißt, dieses Thema ist auch mit drin. Und dann natürlich, das ist jetzt wieder ein offensichtlicheres Europa.
Wie gehen Sie denn konkret die Herausforderung an, eine Geschichte zu erzählen, die natürlich irgendwo auch die Park-Fans zufriedenstellen muss, aber ich denke schon auch als internationaler Kinofilm funktionieren muss, weil ich bezweifle mal, dass in Brasilien oder in Indien jeder in diesen Europapark und auch unsere Charakteren kennt.
Ja, Kommunikation, viel mit Leuten reden, die den Markt verstehen, weil ich meine, wir kennen die Parkfans, wir sehen die Parkfans jeden Tag, wir reden mit den Parkfans, bekommen sehr direktes Feedback zu allem, was wir tun. Natürlich haben wir selber auch den Markt im Blick, aber man hat dann doch nochmal, sagen wir mal, viele Partner, die eben Jahr für Jahr in Cannes auf den Messen sind, die genau wissen, was möchte der Markt denn jetzt. Und ich glaube, da ist es wichtig, zuzuhören und zu lernen, ohne aber so die eigene Identität und die eigene Kerngeschichte aufzugeben. Und ich glaube, wenn man diese beiden Inputs sehr sorgfältig sich anschaut und dann im Nahkampf mit den Drehbuchautoren, die vielleicht auch den Europapark nicht kennen, aber dafür den Markt sehr gut kennen und wissen, welcher Gag vielleicht zündet, was für die Zielgruppe funktioniert, das alles sehr sorgfältig abwägt, dann kommt man doch zu einem Produkt, das beides kann. Aber das ist eben die Kunst.
Jetzt Hand aufs Herz, Sie kennen den Film bereits, ich kenne natürlich auch, insofern ist es für mich heute auch ein interessantes Interview, das ich, glaube ich, viele Fragen auch selbst beantworten könnte. Aber aus Ihrer Sicht, da ja sich wirklich inhaltlich mit diesem Film über so viele Jahre auseinandergesetzt haben, Hand aufs Herz, wie gut haben wir es geschafft, nicht nur Europapark-Fans mit diesem Film glücklich zu machen, sondern auch andere Kunden und Kinogänger, die vielleicht den Park nicht kennen?
Also ich glaube, die Emotionalität des Films, die Emotionalität der Figuren, die trägt universell. Also das ist, da muss man nicht mit Ed und Edda aufgewachsen sein und bei jedem Parkbesuch das typische Bild als Kind mit denen gemacht haben, um mit Ed und Edda in diesem Film mitzufühlen und auch die Geschichte mitzugehen. Und das ist auch so, dass das Feedback, das man immer wieder bekommt, also wie sehr wir es geschafft haben aus diesen Maskottchen. Und ne, Maskottchen sind ja per Definition eher glatt und oberflächlich, in Anführungszeichen, richtige Charaktere zu machen, auch in dem Film. Und insofern haben wir sicherlich eine Geschichte geschafft, die Leute emotional sehr, sehr mitnimmt. Ich glaube, wo wir noch besser werden können, aber es ist halt unser Erstlingswerk und da, das kann man, glaube ich, ganz offen drüber sprechen, ist so ein bisschen natürlich dieser Witz und die Leichtigkeit und das Tempo, das dann doch die Amerikaner wirklich zur Perfektion beherrschen und in ihren Produktionen immer wieder auf die Spitze treiben. Aber ich glaube, Sie haben es mal so schön gesagt, der Europapark hat ja auch nicht als erste Attraktion direkt einen Voltron eröffnet, sondern man fängt Schritt für Schritt an und entwickelt sich. Aber insgesamt, auch mit Blick auf den gesamten Prozess, ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum vierten Mal fertig gesehen, bin ich unheimlich zufrieden, glücklich und beeindruckt, was wir da in den letzten Jahren geschafft haben.
Also eine gute Tiroler Wildwasserbahn.
Eine sehr gute Tiroler Wildwasserbahn, ja, bei der man auch nass wird.
Super. Vielleicht können Sie mal erzählen, wie viele Geschichten gab es denn überhaupt, von denen Sie ausgewählt haben oder wir ausgewählt haben? Wie viele Menschen sind da beteiligt? Wie geht so ein Prozess? Wie macht man einen Kinofilm? Schmeißt man da mal einmal Midjourney an und lässt ein paar Proms laufen und dann kommt der Film raus? Ist, wenn das Drehbuch fertig ist, Sie dann arbeitslos und gehen nach Süditalien in Urlaub? Oder wie läuft denn so ein Prozess der letzten 2-3 Jahre? Wie läuft denn das genau ab?
Also es ist natürlich ein sehr aufwendiger, komplizierter Prozess. Ich glaube, wenn man es relativ kurz beschreiben möchte, dann ist es ein Aufeinanderfolgen von Kreativworkshops. Also es ist ein immer wieder Zusammenkommen mit verschiedenen Kreativen, am Anfang natürlich mit Autoren und Produzententeams, die sich darüber beraten, welche Geschichte wollen wir. Wir haben verschiedenste Autoren pitchen lassen. Also einfach gesagt, na gut, schreibt uns jetzt mal einen One-Pager. Was könntet ihr euch für eine Geschichte für Ed und Edda vorstellen? Und da gab es 10, 20 Ansätze, aus denen wir dann so 4, 5 rausdestilliert haben, die weiterentwickelt haben. Wir hatten ein Drehbuch, Saving Joy, da waren Ed und Edda Maskottchen in einem Freizeitpark und mussten den Freizeitpark retten. Da waren wir schon in der zweiten Drehbuchfassung und haben gesagt, na, so richtig kommen wir hier nicht weiter. Das große Rennen, also der Grand Prix, das war ein allererster Drehbuchentwurf, der als Drehbuchentwurf noch gar nicht funktioniert hat, aber es hat bei diesem Thema Klick gemacht. Das hat ja Klick gemacht bei ihrer Familie, es hat Klick gemacht auch beim internationalen Vertrieb, die einfach sagen, ja, das ist was, das funktioniert auf dem Markt. Und dann mussten wir aber plötzlich sehr, sehr schnell dieses erste Drehbuch, das man so niemals hätte verfilmen können, mit insgesamt 5 verschiedenen Autoren so weit weiterentwickeln, dass man einen richtigen Film hat. Und dann ist es einfach eine Abstimmung. Ne? Also dann ist es immer wieder miteinander sprechen, immer wieder tagelang in Räumen sitzen, nächtelang. Ich meine, Sie können ein Lied davon singen, wie viele Nächte haben wir zusammengesessen und diskutiert, was machen wir jetzt mit Ed und Edda. Aber wenn Edda die Hauptfigur ist, dann was machen wir mit unserem Ed? Der ist doch eigentlich unser zentrales historisches Maskottchen, unsere Figur. Also, und selbst wenn das Drehbuch dann steht, ne? Also wir waren, glaube ich, in diesen letzten 2 Jahren der Produktion eigentlich einmal im Monat in Hannover bei Mark Animation, wo die ganze Animation stattgefunden hat, haben uns immer wieder Animatics angeschaut, haben lange mit dem Regisseur und den Produzenten zusammengesessen und diskutiert, funktioniert die Szene so, muss
vielleicht die erklären Sie ganz schnell nochmal an der Animatics. Stelle Animatic.
Ja, das stimmt,
dann ist der eine oder andere versteht das überhaupt nicht, was ein Animatic ist.
Stimmt, wir sind Drehbuch ist so ein Begriff, damit kann jeder was anfangen. Animatic ist, wenn man einen Animationsfilm macht, ja, man kann sagen, eigentlich die Skizze, die bewegte Skizze. Also man hat eher sehr rudimentäre, einfache Figuren, die sich mal durch eine Welt aus grauen Blöcken bewegen, mal durch eine schon etwas besser ausgearbeitete Welt. Aber es ist eben nicht so schön bunt, die Bewegungen sind nicht so flüssig, es ist nicht richtig animiert. Also man kann eigentlich sagen, wie wenn man eine erste Skizze im Vergleich zu einem fertigen Gemälde hat, so gibt es eben das Animatic als Skizze zu dem fertigen Animationsfilm, nur eben in bewegt. Und genau, da braucht man auch viel Vorstellungskraft, wenn man sich das anschaut. Und es ist auch manchmal anstrengend, das kennen Sie ja auch, wenn man 90 Minuten in dieser Form anschaut. Und nichtsdestotrotz, man kann auf die Weise darüber reden, wie wird der Film, was müssen wir ändern, was muss der Regisseur noch anpassen, was müssen die Animatoren anpassen. Und in diesen vielen, vielen, vielen Workshops ist dieser Film halt in kleinen Schritten entstanden.
Und wenn, wie viele Leute arbeiten dann an so einem Prozess, wenn Sie jetzt von der Story Department über die Animatics, über die Programmierer, wie viele Leute waren es dann am Ende des Tages, die da an dem Film gearbeitet haben?
Also wenn man sich das anschaut, es sind mehrere hundert, wenn man auch sagt, naja, die ganzen Musiker, die Voice Actor, ne? Also ich glaube, im Kernteam sind wir so um die 100 bei Animatoren, Drehbuchautoren und so weiter. Aber wenn man dann noch alles dazu nimmt, wer sonst noch seinen Beitrag liefert, ne? Also vom, weiß ich nicht, letzten Violinisten im Orchester hat ja jeder einen kleinen Beitrag zu diesem Film gegeben und da sprechen wir dann doch von 200-300 Leuten, die in irgendeiner Form daran beteiligt sind. Ja.
Gibt es denn im Drehbuch irgendwas, was Sie noch, sage ich mal, von einer künstlerischen Seite her begeistert oder ist es nur das Drehbuch?
Also sagen wir mal, es gibt ja die Dinge, die einen begeistern und die Dinge, die man kann. Und da muss man differenzieren und manche Leute differenzieren da auch nicht genug und glauben, sie können auch ganz gut alle Dinge, die einen begeistern. Was ich kann, ist eben Storyentwicklung, Drehbuchentwicklung. Was mich natürlich auch begeistert, ist das ganze Visuelle, das ganze Inszenatorische. Sie wissen, dass ich auch eine kleine Schauspielleidenschaft habe, die hin und wieder auf der einen oder anderen Bühne im Park improvisiert zum Vorschein kommt. Aber ich glaube, das, was ich professionell wirklich zum Film beitragen kann, ist eben die Seite der Geschichte, der Texte, des Drehbuchs. Bei allem anderen sitze ich eher mit staunenden Augen daneben und lerne. Also ich glaube, viele, viele großartige Erlebnisse in dem Prozess, aber eine Sache, als wir gemeinsam bei Volker Bertelmann waren, ich glaube, ich hätte Ihnen beiden, wie Sie geplaudert haben, da noch irgendwie stundenlang zuhören können. Man lernt ja unheimlich viel auch vom Handwerk, wie man einen Film macht.
Sie haben es gerade schön erwähnt. Ich glaube, die Musik fällt ja oftmals so ein bisschen hinten runter, weil man eben das Visuelle doch dann im Vordergrund steht. Ich glaube, wir können schon sagen, dass wir stolz sind, glaube ich, den einzigen in Deutschland noch lebenden Oscar-Preisträger für die Musik gewonnen zu haben mit Volker Bertelmann. Der zweite ist ja Hans Zimmer, der aber ausgewandert ist und heute in L.A. wohnt. Und Sie haben es ja auch gerade gesagt, dass wir nicht nur Storytelling bei uns haben, auch mittlerweile eigene Musik produzieren. Auch ganz stark von meinem Bruder mit beeinflusst. Es gibt die Mag Music, es gibt die 2112 Studios und ich glaube, das ist oftmals auch nicht bekannt, auf was für einem Niveau eben dann auch so eine Musik für so einen Film gemacht wird.
Ja, und ich meine auch da unsere 2112 Studios haben ja auch einen kleinen Beitrag bei der Musik und auch bei den Sprachaufnahmen geleistet und haben genauso auch zum Film beigetragen. Und solche Projekte sind für uns eben auch die Möglichkeit, da die Exzellenz auch immer weiter zu schärfen. Und da, Sie haben es ja vorhin gesagt, ich bin noch nicht der Jeff Koons, aber hey, 5 bis 10 Jahre an solchen Projekten und wir kommen dahin.
Ne? Also das heißt, in Zukunft spielen Sie dann auch die Geige und machen die Musik mit?
Das überlasse ich dann doch den Profis, aber ich verstehe dann wenigstens mehr davon, wie die Geige klingen soll. Im Film.
Super. Tobias Mundinger hat ja bereits schon gesprochen, der ja mit Herz und Seele als Executive Producer diesen Film auch nach vorne bringt. Was es alles gibt, ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht drauf näher eingehen. Es gibt eine Tony-Figur, es gibt ein VR-Erlebnis von Julbi, es gibt ein Spiel mit Tivola und zahlreiche Merchandising-Produkte und natürlich auch unsere Attraktion Adventure hier im Europa-Park. Was mich stolz macht, außerhalb des Parks auch noch zu erwähnen, ist, dass wir auch zum ersten Mal mit einem Animationsfilm in Frankreich unterwegs sind. Wir hatten ja jetzt gerade vor 2 Tagen das Screening des Films in Französisch. Man merkt dann nochmal eine ganz andere Affinität der Franzosen auch zum Kino. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, mir noch hier zu erwähnen, mit der Nähe auch zu Frankreich und der langen Tradition der Familie Marc auch diese deutsch-französische Freundschaft zu leben. Also sollte da jemand draußen sein, der auf uns zuhört. Im Oktober gibt es den Film dann auch frankreichweit mit einer tollen Premiere im September noch in Paris. Also auch für mich ein kleines Highlight neben der Musik und dem tollen Storytelling und den vielen Tony-Boxen, dass wir auch mit diesem Film in Frankreich rauskommen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen zur Magmagic, zum Herzen eigentlich dieser Magmagic. Wir setzen konsequent auf eigene IPs. Sie haben schon erwähnt, was der Reiz daran ist, neue Welten zu erschaffen. Jetzt hatten wir oft Ulrich Damrau zitiert und haben gesagt, er hat natürlich für diesen Europapark diese Geschichtswelt und diese architektonische Welt erschaffen. Wenn Sie und wir natürlich jetzt IPs entwickeln können, die ja auch über den Park hinaus wachsen. Da die Frage auch wieder, Schuster, bleibt bei deinem Leisten, würde es denn nicht reichen, einfach nur ein bisschen Geschichten für den Freizeitpark zu erzählen, ein bisschen Ed und Edda, ein bisschen Snorri, ein bisschen Madame Freudenreich und das war's dann? Oder was ist der Gedanke dahinter, eben neue Storywelten überhaupt zu entwickeln?
Ja, ich meine, schönen Schuster bleibt bei deinem Leisten Sprichwort kann man, glaube ich, mit ihrer Familiengeschichte perfekt immer kontern, weil die Max sind nie bei ihren Leisten geblieben, sonst würden sie ja heute irgendwie noch Kutschen bauen und keinen Freizeitpark betreiben. Aber ein Stück weit, und das ist, glaube ich, auch das Schöne in der Familiengeschichte, also ne, das ist ja jetzt nicht so plötzliches Luftschloss und man macht was völlig anderes, sondern das Schöne, finde ich, ist eben die Art, wie sie dann doch immer auf diesen soliden Grundlagen aufbauen, die sie haben. Und ne, also der Freizeitpark wurde eben gebaut mit Fahrgeschäften aus dem eigenen Hause. Und auch so machen wir jetzt unseren ersten Kinofilm mit den Maskottchen als Hauptfiguren aus dem Park. Und so ja, entwickeln sich immer wieder neue, einerseits Geschäftsfelder, aber ich würde noch viel eher sagen, Betätigungsfelder oder künstlerische Felder aus meiner Sicht, weil man eben Leute nicht nur mit Fahrgeschäften irgendwo auf dem Jahrmarkt begeistert, sondern plötzlich auch mit einem europäisch thematisierten Freizeitpark. Und wären da die Schuster bei ihren Leisten geblieben, dann gäbe es diesen tollen Park nicht, der jetzt seit 50 Jahren unglaubliche Erinnerungen für Menschen schafft. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was ich jetzt jenseits auch vom Geschäftlichen, da gibt es andere, Sie sind da eher der Manager, ich bin da eher natürlich der Inhaltliche, immer sehen würde, zu sagen, ja, wir haben die Möglichkeit, auf der Grundlage von dem, was wir schon haben, Menschen auf der ganzen Welt zu begeistern. Nicht nur, die es schaffen, in den Park zu kommen. Das heißt, so wie eigentlich dieser Park plötzlich Menschen hier auf eine ganz neue Weise begeistert hat, gehen wir jetzt eben raus in die Welt und sagen, wir begeistern mit unseren Geschichten Menschen. Und das ist ein nächstes großes Abenteuer und vielleicht ein nächstes Kapitel dann auch in ihrer Familiengeschichte. Und so entsteht Kultur, so entstehen neue Möglichkeiten, neue Erlebnisse. Wenn nicht, dann wäre Stillstand.
Jetzt hört man natürlich immer wieder der geflügelte Vorwurf. Ich war gerade gestern in einem Zeitungsinterview, wo es dann hieß, naja, verzettelt man sich denn nicht? Ihr habt ja einen Freizeitpark, der auch wächst und wächst. Man hat Rolantica, Mitarbeiter wird schwieriger zu gewinnen für diese Expansion hier. Wir schauen gestern Abend mit Warner unseren Film an. Gleich danach läuft Superman und man merkt dann noch, was doch auch ein Unterschied da ist in der Produktionsqualität. Wie schätzen Sie den Markt ein? Braucht es denn jetzt noch eine Markt-Magic, um da draußen Geschichten zu erzählen? Und wartet denn die Welt auf die Markt-Magic?
Nee, die Welt wartet nicht auf die Mad Magic, aber ich glaube, seit hunderten Jahren hört man immer schon, es wurde schon alles gesagt, es wurde schon jede Geschichte erzählt, warum muss man denn jetzt nochmal was schreiben und was irgendwie, oder es gibt doch schon so viele Porträts, warum muss denn jetzt nochmal jemand irgendwie ein Gesicht malen? Das ist aber in der Kunst immer so irgendwie, ne? Also niemand wartet auf einen, sondern man kommt mit der Geschichte, die man erzählen möchte, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht nur irgendwie kalkuliert ist, oh, der Markt will jetzt gerade das und da ist eine Lücke und das müssen wir jetzt genauso erzählen, wie der Markt das will, sondern man will wirklich eine eigene, authentische Geschichte erzählen, und darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Ich glaube, das ist uns hier auch gelungen, und dann schaut man eben, ob man mit dieser Emotion andere Menschen erreicht oder nicht. Ne? Und das so funktioniert Kunst seit Jahrhunderten. Das geht manchmal schief. Ich glaube, wir haben dann doch so viel Geschäftssinn und Marktabwägung mit reingenommen, dass wir sagen können, wir haben zumindest alle Vorkehrungen getroffen, dass es funktioniert, weil so ist es im Filmgeschäft. Man kann alles nach allen Regeln der Kunst machen. Manchmal funktioniert es nicht, weil das Wetter am ersten Startwochenende zu schön ist. Aber jetzt kommt es eben darauf an, dass die Menschen mit dieser Emotion mitgehen. Und zumindest bei den Leuten, denen wir den Film schon gezeigt haben, ist das tatsächlich so, ja.
Wenn Sie jetzt über die Markt-Magic als solche sprechen, jede Geschichte hat eine Identität oder hat eine Idee zumindest, was sie denn erzählen möchte. Wenn ich jetzt an die Gebrüder Grimm denke, die diese Märchen gesammelt haben über die deutsche, sage ich mal, auch Kulturhistorie. Wie würden Sie die DNA, die Identität einer Markt-Magic, was für Geschichten wollen wir denn erzählen? Und muss es zwangsläufig immer Ed Euromaus und die Charaktere des Europaparks sein, oder darf man auch mal den Park kreativ zumindest verlassen?
Naja, ich glaube, wie wir es eigentlich gerade schon gesagt haben, es ist also diese Grundlage, auch aus der eigenen DNA und aus der eigenen Emotion zu schöpfen, eröffnet ja eine Menge von Geschichten, die wir erzählen können. Ich glaube, was jetzt eine Sache ist, die wir auch in vielen Gesprächen immer wieder gehört haben, dieses authentisch-europäische ist sicherlich etwas, was in allen unseren Geschichten vorkommt. Aber das funktioniert ja eben nicht nur bei Ed Euromaus und dem großen Rennen durch Europa, sondern das ist ja was ja in jeglichem Genre immer wieder auftreten kann. Also, ne, zu sagen, wir haben eine grundeuropäische Identität in unseren Geschichten, inspirieren uns auch aus dieser sehr tiefen Tradition, aber versuchen natürlich auch ein Stück weit zu adaptieren, zu gucken, naja, wie kann man denn Geschichten auch vielleicht ein bisschen schneller, dynamischer erzählen. Also da schielen wir schon natürlich auch zu den Profis nach Amerika. Und dann steht einem natürlich thematisch und inhaltlich alles offen, also von wirklich den lustigen Jomis, der Madame Freudenreich mit ihren Dinosauriern, die ja jetzt auch als Serie beim Kika starten wird, aber eben auch bis hin zu erwachseneren Themen. Also ne, wir haben unseren Adventure Club of Europe als europäischen Geheimbund, wo wir ganz viel von diesen Geheimbünden erzählen können und selbst auch in vielleicht etwas mystischere Themen gehen können, ne? Die dann vielleicht auch nicht direkt das Kinderpublikum ansprechen, sondern ein erwachseneres Publikum ansprechen, solange man eben bei dieser authentischen Emotion und DNA bleibt.
Sie sprachen gerade von Amerika, oftmals von der Exzellenz der Amerikaner. Jetzt ist ja auch so, dass der Freizeitpark per se sich ja weiterentwickelt hat, weg von der Kirmes, was ein europäisches Kulturgut ist, hin zu einem Themenpark. Würden Sie die These unterschreiben oder stützen, dass man sagt, der Europapark hat zwar einmal über den großen Teich geschaut, wie Disney und Co. das macht, aber trotzdem eine eigene europäische Identität dann erarbeitet, um 100% europäisch zu sein?
Ja, ich glaube, das ist nicht nur eine These, die ich unterstützen würde, sondern das ist eben eine These, die man ja im Gespräch mit vielen, vielen Gästen, die herkommen, auch wirklich Leute, waren ja vor kurzer Zeit erst mit Richard Taylor unterwegs, der nun wirklich viel gesehen hat, der sich im Filmgeschäft sehr, sehr gut auskennt und mit dem man immer wieder darüber sprechen kann, wie doch besonders und einzigartig und auch anders als die, sagen wir mal, großen amerikanischen Parks, der Europapark in seiner Charakteristik und in seiner Identität ist. Und ich glaube, wie gesagt, das bekommt man immer wieder gespiegelt, aber auch wir selber spüren ja, dass wir uns hier im Europapark mehr zu Hause fühlen als Europäer. Ne? Also Sie wissen ja, ich bin absolut durch und durch Europäer, bin mit Deutscher, der mit einer Italienerin verheiratet ist und in Frankreich lebt. Aber ich fühle mich eben hier im Park zu Hause und kann eben auch durch diese drei Länder gehen und sagen, ja, das ist jetzt nicht irgendwie eine Kulisse.
Perfekt. Sir Richard Taylor, für den nicht kennt, ich versuche Sie ein bisschen zu entschlüsseln, Herr Genuttes. Wir wissen es natürlich alle, ist nicht nur ein guter Freund des Hauses, war hier schon im Podcast, aber auch einer der wenigen fünffachen Oscar-Preisträger, die außerhalb Europas leben und auch dort wahrscheinlich mit seinem neuseeländischen Schlag die Filmbranche in eigener Art und Weise interpretiert hat. Das vielleicht noch als Nachgang zu Richard Taylor. Bevor wir das Interview enden, würde ich doch nochmal ganz kurz das Thema KI, weil ich denke, viele da draußen interessieren sich natürlich dafür, wie zukünftig wohl Filme erstellt werden. So nach dem Motto auch eine Liberalisierung des Marktes, was ja schon Instagram und andere geschafft haben. Jeder kann Content Creator werden. Da haben sie doch sicherlich schlaflose Nächte und Angst um ihren Job oder dass die Maschine in Zukunft ihren Teil des Filmemachens übernimmt.
Ach nee, ich bin da sehr entspannt, weil ich glaube, ich habe es jetzt auch schon mehrfach gesagt, ich glaube, am Anfang jeder guten Geschichte steht dann doch diese bestimmte Emotion oder diese bestimmte Essenz, die man erzählen möchte und die man rüberbringen möchte. Und das weiß die Maschine nicht. Die kann die Maschine nicht aus sich selbst heraus produzieren, sondern ich glaube, dieser initiale Gedanke, was wollen wir erzählen? Welche Emotionen wollen wir erzählen? Welche Atmosphäre wollen wir schaffen? Welche Art von Figuren wollen wir schaffen? Die wird immer aus Menschen herauskommen. Und der Teil ist, glaube ich, für uns ein ganz, ganz zentraler Teil der Arbeit. Und das erarbeitet man sich ja gemeinsam auch in langen Abenden, die man zusammensitzt, die man diskutiert, die man überlegt, was sind denn die Geschichten, die wir eigentlich erzählen wollen. Und wenn der Teil erledigt ist, was, denke ich, doch der schwierigste Teil ist, dann ist die KI einfach nur noch ein Werkzeug wie jedes andere. Ne? Also ob man jetzt mit Stift und Papier schreibt, mit Feder und Pergament oder ob man eben eine KI hat, die einem auch dann Inspiration und Ideen und so weiter gibt. Das funktioniert, aber ich glaube, dieser initiale Funken, der kommt immer noch vom Menschen. Und deshalb bin ich
da sehr. Jetzt müssen Sie mal raus aus dem Fenster gucken. Hier werden Sie schon fotografiert im Studio. 78 Gäste filmen Sie schon. Sie werden jetzt wahrscheinlich durch den Film schon bekannt und erkannt. Ne? Winken einmal kurz, halli, hallo. Ja, wir sitzen hier schön im kühlen Studio 78. Die Klimaanlage läuft draußen, 38 Grad. Die armen Parkgäste heute, die haben es nicht so angenehm wie wir. Ich glaube, wir könnten über das Thema KI und anderes noch stundenlang reden. Was sicherlich uns in der MacMagic auch beschäftigen wird, ist sicherlich, dass man ja überbordenden Content hat heute, dass man, wenn ich dann die Streamer denke, Netflix, Disney und andere Dinge, dass man natürlich fast schon überschüttet wird mit vielen Geschichten. Wie schafft man eben die Aufmerksamkeitsspanne eben der zukünftigen Gäste noch zu erhaschen, um auch eine gute Geschichte, sich die Zeit zu nehmen für eine gute Geschichte, weil man sieht es beim Buch oder beim Kino, viele haben eben nicht mehr die Zeit, so schade es ist, weil man ständig bombardiert wird mit Bildern und Geschichten. Wie schafft man es eben noch, diese Zeit letztendlich sich auch für eine gute Geschichte zu nehmen? Und wie erzählt man heute vielleicht auch Geschichten schneller, damit die Aufmerksamkeitsspanne noch bei dem Zuschauer da ist? Aber das ist, wie gesagt, ein weiteres Thema, das wir sicherlich auch in der MacMagic und in der MacOne als solches diskutieren werden. Zum Schluss. Wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, was ihr täglich Brot ist. Der ein oder andere wird vielleicht noch wissen, wie groß ist denn das Story Department? Sie haben gesprochen, wir haben extrem viele externe Schreiberlinge, nenne ich es jetzt mal, Autoren, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Ich möchte da auch ganz herzlich nochmal die Kollegen bei Koppenrath und Hölker nicht vergessen, die ja wunderbare Bücher mit uns geschrieben haben, nicht nur über Rolantica, auch die Omis Madame Freudenreich und letztendlich auch das Kochbuch meiner Frau. Das heißt, wir haben ein großes Netzwerk an Autoren, die für uns schreiben. Gibt es denn noch Platz bei Ihnen? Und wie viele Leute haben Sie denn in Ihrem Team?
Ich muss da vorsichtig sein, sonst habe ich nachher 50 Bewerbungen morgen auf dem Tisch liegen.
Das macht und
Sie auch. Also unsere Philosophie ist ja so ein bisschen, dass wir sagen, wir sind eigentlich die Schaltzentrale, die eben diesen initialen Spark abgibt, also ne, von dem ich gerade gesprochen habe, und die sagt, naja, wir halten so ein bisschen die Fäden in der Hand und arbeiten dann doch für die verschiedenen Formate immer wieder mit den Spezialisten. Also man braucht andere Autoren, wenn man einen Animationskinofilm schreiben will, als wenn man ein Bilderbuch für Dreijährige schreibt. Das ist einfach so, da gibt es eben diese Professionalisierung und Spezialisierung. Das heißt, wir schauen doch, dass wir uns schlank und klein halten und eben eher die Schaltzentrale sind. Hin und wieder bin ich noch froh über ein bisschen Unterstützung. Also ein, zwei inhaltliche, kreative Leute können da immer gerne noch dazukommen. Aber dann ist es tatsächlich in der Produktion so, dass es gut und richtig ist, mit den Partnern und Kollegen, die Sie auch schon erwähnt haben, zusammenzuarbeiten.
Er ist der Frage ausgewichen. Also sein Bereich ist mittlerweile, würde ich sagen, mal so drei, das hört sich gut an, die unter dem Herrn Gunderdus arbeiten. Und insofern ein, zwei können noch dazukommen. Also beeilt euch. Es gibt noch zwei begehrte Plätze im Team von Herrn Gunderdus. Zu guter Letzt noch vielleicht noch ein bisschen. Und ich glaube, wir könnten über die Visionen und die Ausblicke nochmal genauso lange sprechen. Aber ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wo sehen Sie die MacMagic in ein paar Jahren? Und gibt es vielleicht auch schon so ein paar Ideen, die da auf Ihrem Schreibtisch liegen, die gerade in der Entwicklung sind? Was wird aus der MacMagic? Und wo würden Sie sich wünschen, wo die MacMagic in 5 Jahren steht?
Ja, also ich glaube, die Entwicklung zu sagen, wir erzählen einfach Geschichten, wir erzählen immer bessere Geschichten, wir machen weiter Filme, wir machen weiter Serien, wir machen weiter Bücher und ja, verstetigen und professionalisieren das so weit, dass wir eben auch immer mehr Menschen mit diesen Geschichten erreichen weltweit und vielleicht jetzt kein großes Filmstudio oder so werden, weil wie gesagt, wir sind eher die kleine Schaltzentrale, die für die Initialzündung zuständig ist, aber natürlich mit unseren Initialzündungen immer wieder ja eine große Bandbreite an Filmen und Geschichten rausbringen, die auch sich eben nicht nur in diesem Kinderbereich bewegen, sondern dann vielleicht auch mal, und da kann man sagen, da arbeiten wir an Dingen, vielleicht auch mal ältere Zielgruppen ansprechen, aber natürlich auch die jüngeren und Familienzielgruppen nie aus dem Blick verlieren. Also natürlich gibt es vielleicht für den einen schon die eine oder andere Idee für den nächsten Animationsfilm. Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, sonst haut der Tobias Mundinger uns beiden auf die Finger, wenn wir zu viel verraten.
Könnte ja was mit einem Oktopus zu tun haben.
Meinen Sie so ein kleiner blauer mit Wikingerhelm? Vielleicht. Wer weiß.
Super. Dann noch mal die letzte Frage. 7 Jahre from now, sage ich immer im Englischen. Also 7 Jahre von jetzt. Wie sieht denn Ihre... Wenn ich sagen würde, Parkwelt wäre es wahrscheinlich zu eindimensional, aber wie sieht denn 7 Jahre die Welt und auch in Bezug auf Storytelling aus?
7 years from now.
Oh ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, Sie haben vorhin einen ganz zentralen Punkt angesprochen. Schaffen wir es, die Aufmerksamkeit der Menschen mit guten Geschichten zu fesseln oder verlieren sich alle irgendwie in kleinen, partikularen Videos, die irgendwie über die sozialen Netzwerke laufen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir in den nächsten 7 Jahren hoffentlich, also nur aus meiner Sicht hoffentlich in Richtung der guten und großen Geschichten entwickeln können, die natürlich auch viel lernen können von den neuen Formen, ne? Also mehr Dynamik, mehr Geschwindigkeit, mehr Leichtigkeit, Experimentierfreude. Aber mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir auch in 7 Jahren noch tolle Kinofilme machen, die rund um die Welt viele, viele Leute erreichen. Und das ist ja unser besonderes Privileg hier, eben nicht nur die Filme, sondern eben auch alle möglichen Arten von immersiven Erlebnissen. Also sei es jetzt Virtual Reality, sei es auch immer noch die Freizeitpark-Attraktion, sei es aber vielleicht auch die Figur, mit der man zu Hause per Hologramm sich unterhalten kann. Also ja, das wäre so mein Wunsch.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit heute bei mir im Podcast. Ich glaube, Sie haben tolle Einblicke für die gegeben, die eben nicht wissen, wie so eine Geschichte und auch so ein Film gemacht wird und wie die Zukunft eben der MagMagic aussieht. Insofern vielen lieben Dank und wir haben sicherlich jetzt einen gespannten Sommer, um zu sehen, wie die Kinopremieren laufen werden. Auch hier der Aufruf nochmal, wenn ihr weitere Geschichten von Herr Genuttes wollt, dann geht natürlich in den Kinofilm, egal in welchem Land das dann auch ist. Am 24.07. geht es los. Der Grand Prix of Europe startet in die deutschen Kinos. Viel Spaß euch allen im Kino. Bis zum nächsten Mal bei The World Beyond.
Vielen Dank.
Mac One presents The World Beyond. Brought to you by Michael Mack and his Emotionaires of Tomorrow.